Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr hier seid und ich freue mich, zu euch sprechen zu dürfen. Oder auch wenn du online die Predigt anschaust oder anhörst oder aus irgendeinem anderen Land. Ich möchte am Anfang beten. Ich habe heute nicht so diesen einen Text, auf den ich mich fokussiere. Deswegen bete ich von vornherein und mir ging so noch der Gedanke durch den Kopf. Es gibt manchmal so einen bestimmten Satz, ja, man vergisst vielleicht alles von der Predigt, aber es gibt so einen Satz, wo man merkt, das ist wirklich wichtig für mich. Und ich hoffe, dass heute einfach Gott durch seinen Geist irgendwas von dem, was ich sag, für dich brauchbar macht. Jesus, ich bete, dass du ja uns heute begegnest. Du hast schon gesprochen und ich will dich bitten, dass du jetzt mich dazu gebrauchst, Herr. Danke, dass du was für uns vorbereitet hast und dass das, was du vorbereitest, gut ist, Herr. Amen. Ja, für mich gibt's immer wieder im Alltag Situationen, wo ich denke, schwierige Entscheidung, weiß gar nicht, was ich machen soll. Gestern haben wir unser altes Auto verkauft. Denkt man auch so, war das jetzt alles so gut und der Preis so richtig und man muss Entscheidungen treffen, da führt kein Weg dran vorbei und ganz, ganz vieles im Leben, weiß nicht, ob du das bewusst entscheidest oder ob du da sagst, na, das überlasse ich dem Zufall oder so. Ich habe letzte Woche von einer Person gehört, die es einem Orakel überlassen hat, ob die Ehe noch was wird oder nicht. Das würde ich nicht machen, kann ich dir nicht empfehlen. Aber es gibt ja Entscheidungen, da muss man drüber nachdenken, da muss man sich überlegen, wie geht man damit um. Und ich persönlich habe für mich so einen Kompass darin gefunden, zu überlegen, was ist wirklich wichtig, worauf kommt es an? Worauf kommt es an und was ist in 10 Jahren und in 20 und in 50 Jahren noch wichtig und in 400 Jahren noch wichtig? Jetzt sagst du, da bist du doch gar nicht mehr da, Martin. Ja, genau. Also glaube ich nicht, dass ich in 400 Jahren noch hier bin. Und trotzdem ist es vielleicht gut, drüber nachzudenken, worauf kommt es eigentlich an? Worauf kommt es im Leben an? Ich weiß nicht, ob du die Frage für dich beantworten kannst. Manche Menschen sagen, im Leben, es gibt nichts, worauf es ankommt. Ja, man lebt halt. Ich glaube, es gibt was, worauf es ankommt. Manche würden vielleicht sagen, das muss jeder für sich selber herausfinden können. Ja, viele Menschen möchten eine schöne Geschichte über ihr Leben vielleicht erzählen können. Aber ist es das, worauf es wirklich ankommt? Jetzt ist Olympia, da sind viele dabei, die vielleicht auch eine Geschichte für sich schreiben wollen und vielleicht ein bisschen Ruhm und Ehre bekommen oder Leistung zeigen, im sozialen Status auf dem Ranking ein bisschen höher steigen. Aber ist es das, worauf es im Leben ankommt? Ja, wenn man in die Medien guckt, dann ist die Antwort klar, worauf es kommt an? Ja, dass man ausgelebt hat, was in einem drin ist, das Leben ausgekostet hat. Was ist, wenn man das nicht kann, wenn man im Rollstuhl sitzt? Ist das Leben dann noch lebenswert? Ja, das wird dann gefragt, weil worauf kommt's an? Man muss doch irgendwie, also, auskosten, was man hat. Oder Schönheit ist für manche besonders wichtig, aber kommt's darauf an? Teenie habe ich schon manchmal gedacht, das Wichtigste ist schon, dass man eine schöne Frau findet. Ja, schön, wenn man es gefunden hat, aber was, wenn nicht, ne? Kommt es darauf an? Worauf kommt es an? Und ich will dich ermutigen, darüber nachzudenken. Ein Prediger, den ich sehr bewundere, über den habe ich herausgefunden, dass er keine Frau fürs Leben gefunden hat. Er hat auch nicht die Kinder bekommen, die sich so einige wünschen. Er hatte keine beruflich größeren Erfolge an die wo er sich auf die Schulter klopfen konnte, was die Mobilität angeht, war er sehr eingeschränkt, ja. Also, Auto, das war da noch nicht so da. Er hatte ganz, ganz viele Dinge im Leben nicht, die für uns völlig selbstverständlich sind. Und auch das lange Leben, was sich ja manche wünschen, wovon sich manche viel versprechen, ja, wenn man denn wenigstens alt wird. Das hat er auch nicht. Und trotzdem wusste er, worauf es ankommt. Und die Menschen sind zu ihm gekommen, weil er wusste, worauf es ankommt. Vielleicht habt ihr ja schon erraten, um wen es geht. Es geht um Jesus. Und ich habe so überlegt, was ist eigentlich so sein Hauptanliegen gewesen, wenn er gepredigt hat. Und da sind sich soweit eigentlich alle Theologen einig. Das Hauptanliegen war das Reich Gottes. So möchte ich heute über das Reich Gottes sprechen. Der Vers, den ich zu meiner Taufe geschenkt bekommen habe, ist Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles zufallen. Also Jesus spricht da von diesen Dingen, die man halt zum Leben braucht. Nahrung, Kleidung, Wohnung. So, Jesus sagt, dass worauf es wirklich ankommt, das Allerwichtigste für dich und mich ist das Reich Gottes. Jetzt weiß nicht, wie es dir damit geht. Also ich finde Reich Gottes, ich tat mir sehr schwer, eine Definition zu finden. Weil, was ist denn das genau? Irgendwann musste ich für mich feststellen, Gemeinde ist noch nicht automatisch Reich Gottes. Es ist ein Teil und ein wichtiger Bestandteil davon, zumindest die Gemeinde Jesu, die unsichtbare, die er gesammelt hat. Aber Gemeinde ist ein Teil und trotzdem Gottes Reich ist ja größer als Gemeinde. Was ist Reich Gottes? Ist es eine bestimmte Form von Lebensart mit Gott? Ich glaube, dass Reich Gottes auch größer ist als deine und meine Spiritualität. Als bestimmte Gefühle, die man im Glauben hat oder nicht hat. Gibt Situationen, da fühle ich gar nichts von Gott und er ist trotzdem da und sein Reich ist trotzdem wichtig. Reich Gottes ist vor allem nicht eine politische Macht, in dieser Welt. Also, es wird manchmal Christen unterstellt, da gibt es im Internet genug auch Kritik, dass es den Christen um politische Macht geht, dass sie irgendeine Agenda durchdrücken möchten. Ich will sagen, das Reich Gottes kann menschengemacht nicht irgendeinen politischen, ja, einen politischer Machtbereich werden. Warum? Weil Gott sagt, ich will den Menschen ein anderes Herz geben. Also sprich, es geht nur, das Reich Gottes gibt es nur mit Menschen, an denen Gott arbeitet. Und das muss man ja erstmal irgendwie zulassen. Aber noch viel wichtiger, in Hebräer 13, Vers 12 bis 14 wird uns gesagt, was für uns Christen gilt, was für uns wichtig ist. Deshalb musste Jesus außerhalb der Stadtmauer leiden, um durch sein Blut das Volk zu heiligen. Lasst uns also hinausgehen vor das Lager und die Schande ertragen, die auch er getragen hat. Denn hier auf der Erde haben wir keine Heimat. Unsere Sehnsucht gilt jener künftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Oder wie andere Übersetzungen sagen, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Also wir suchen nicht hier auf der Erde irgendeine Stadt, natürlich nicht. Wir streben nach dem, was im Himmel ist. Und von dem her gibt es, also hier finde ich eigentlich eine ganz, ganz klare Situation. Reich Gottes ist nichts, wovor irgendwelche Menschen Angst haben müssen, die jetzt irgendwie die Predigt anhören und denken, okay, was für ein Reich will der da errichten? Gott hat etwas vor und Gott möchte sein Reich in dieser Welt ja zum Anbruch bringen. Sonst wird es keinen Sinn ergeben, dass wir das Vater unser beten und wir beten, dein Reich komme. Ja. Ich glaube, es geht nicht nur darum, dass wir beten, Gott macht, dass es jetzt ganz schnell so kommt, dass ich in den Himmel komme, ja? Sondern es geht schon auch darum, dass Gottes Reich hier und heute und jeden Tag für uns greifbar werden kann. Lukas 18, Vers 20 ist mal so eine Situation, wo Jesus gefragt wird. Ja, jetzt hat man ganz oft seine Predigten gehört, immer ging es ums Reich Gottes. Und irgendwann sind da so die Pharisäer, die haben das alles beobachtet, haben gedacht, gut, jetzt wäre es mal Zeit, dass man irgendwie mal genaueres erfährt, konkreter Jesus. Also fragen sie, einige Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Er antwortete, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen, seht her, hier ist es, oder seht einmal dort. Nein, das Reich Gottes ist schon jetzt mitten unter euch. Also die Pharisäer waren ganz erpicht darauf, dass endlich Gottes Reich anbricht, dass da was passiert. Und sie haben schon auch irgendwo drauf gewartet, hingefiebert mit ihrer Religiosität, vielleicht auch irgendwas versucht dazu zu tun. Und Jesus sagt, das Reich Gottes ist schon da, Klammer auf, ihr seht's nur noch nicht, Klammer zu. So, was ist das Reich Gottes? Es ist, wenn wir hinschauen, immer wieder eine unsichtbare Dimension von Gottes Führung. Ich habe manchmal gesagt, Gottes Herrschaftsgebiet. Ja, er kann drüber hinaus natürlich auch wirken, aber es ist der Bereich, in dem seine Autorität erwünscht ist. Es ist der Bereich, in dem er sich ausbreiten kann, so wie er es möchte. Es gibt Situationen in der Bibel auch, sogar bei Jesus, wo klar wird, Reich Gottes dringt nicht immer so durch, wie Gott es gerne hätte. Markus 6, Vers 5. Da ist Jesus in seiner Heimat und dann heißt es, weil sie nicht an ihn glaubten, also an Jesus, konnte er keine Wunder bei ihnen tun und er legte nur einigen Kranken die Hände auf und heilte sie. Also das Reich Gottes ist im Prinzip die ganze Zeit unsichtbar da, nur wir Menschen sind halt nicht da, also nicht da, wo Gott uns haben möchte. So glaube ich, Gottes Reich ist eine unsichtbare Realität, die in deinem Leben immer mehr Raum gewinnen kann. Und ein Zitat, was ich die Woche gelesen hatte, es begeistert mich so sehr. Spurgeon hat gesagt, ein kleiner Glaube bringt die Seele in den Himmel. Ein großer Glaube bringt den Himmel in die Seele. Ja, ein kleiner Glaube reicht aus. Jesus sagt, ein Senfkorn-Glaube reicht schon aus und es wird sich Gewaltiges ändern, ja. Du musst nur ein bisschen Vertrauen investieren, dass Jesus wirklich die beste Adresse deines Lebens ist. Das reicht schon aus. Und du wirst den Herrschaftsbereich der Finsternis verlassen und wirst von Jesus angenommen und in sein Reich und du kriegst den Himmel geschenkt. Da musst du noch gar nicht so den großen Glauben haben, ja. Auf der Straße habe ich mal mit jemand geredet und der hat gesagt, ich bin halt nicht so gläubig. Hab ich mir gedacht, ja, also wenn ich mich mit irgendwelchen Nonnen vergleiche, ich bin auch nicht so gläubig, also keine Ahnung, aber darauf kommt es gar nicht an. Du kannst es trotzdem annehmen und es kann trotzdem für dich eine Realität werden und du musst gar nicht so glauben wie andere Menschen. Und so, ich habe 4 Gedanken heute und auch immer wieder so ein paar Botschaften. Mein erster Wunsch ist, dass wir Gottes Reich nicht verpassen. Meine erste Botschaft, das Reich Gottes ist unscheinbar, aber von größter Bedeutung. Es ist sehr oft unscheinbar, aber von größter Bedeutung. Gestern habe ich gebetet, bevor ich zu meinen Schwiegereltern gegangen bin, habe gesagt, Herr, begegne du mir, zeig dich mir ganz neu. Und dann bin ich hingegangen und dann haben die Kinder irgendwie meinen Namen gerufen, bin ich zu ihnen gegangen. Und dann war es mir so, wie wenn Gott so auf meine Schulter tippt und sagt, schau mal, ich begegne dir jetzt. Du hast hier Zeit mit den Kindern. Ja. Gottes Reich ist was Unscheinbares, aber es ist von großer Bedeutung und du kannst in seinem Reich unterwegs sein. Letzte Woche habe ich ein Gespräch geführt mit einem Mann, wo es darum ging, welche Erfolge er in seinem Leben vorzuweisen hat und da war so viel auch irgendwo Enttäuschung über Erfolge, die es nicht gab. Ich habe gesagt, aber du bist doch im Reich Gottes unterwegs. Vielleicht denkst du, ich habe nur mit dem Kind gespielt. Und vielleicht hast du genau in dem Moment den Willen des Allerhöchsten und Allmächtigen getan. Und du hast Reich Gottes gelebt auf dieser Welt. Vielleicht denkst du, ich habe gar nichts gemacht, ich habe dem Menschen nur zugehört. Noch nicht mal was von Jesus erzählt, Mensch. Vielleicht hast du in dem Moment die Liebe Gottes anfassbar gemacht. So, ich bin so gespannt auf die Geschichten, die wir vielleicht im Himmel erst wissen werden, wo Gott sagt, hey, schau mal, hier habe ich mit dir Reich Gottes gelebt und du hast vielleicht gar nicht mitbekommen. Aber es kann auch in die andere Richtung gehen. Du kannst sagen, ja, ich habe doch nur ein bisschen geflirtet. Nee, vielleicht hast du gerade die Idee Gottes von Ehe mit Füßen getreten. Das Reich Gottes ist eine Realität, die ist immer da. Und die ist ganz wichtig für all unser Denken, für alles, was in uns abläuft und passiert. Und deswegen ist auch wichtig, wie wir mit all dem umgehen. Die unscheinbaren Dinge sind manchmal von allergrößter Bedeutung, ja. Zweiter Gedanke dreht sich so ein bisschen darum, wie man eigentlich in das Reich Gottes kommt. Jesus erklärt es so, Lukas 18, Vers 15 bis 17, man brachte Kinder zu ihm, damit er sie berührte, also damit er sie segnete. Als die Jünger das sahen, wiesen sie die Leute zurecht. Jesus aber rief die Kinder zu sich und sagte, lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran, denn solchen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Also auch da nochmal, wenn du irgendwie denkst, Reich Gottes, ja, also wenn du, Martin, wenn du wüsstest, wie meine Woche war, ja, also Reich Gottes ist so weit weg, dann will ich dir sagen, es ist nicht so weit weg. Jesus sagt, es ist nur eine Annahme weit entfernt. Wer Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Reich Gottes kannst du dir nicht erarbeiten. So viele Menschen versuchen überall auf der Welt durch religiöse Leistung Gott näher zu kommen. Und ich will dir sagen, das funktioniert nicht. Gottes Reich ist zwar viel Mühe wert, aber Gottes Reich wird durch Mühe nicht erreicht. Unsere Taten bringen uns nicht in den Himmel. Auf einer Seite, wo so ein bisschen die Religion und Religionsbegriffe erklärt werden, das stand dann über das Reich Gottes im Internet. Überall dort, wo sich Menschen bemühen, schlechte Angewohnheiten abzulegen und die Welt ein wenig zu verbessern, leuchtet das Reich Gottes in den Augen und Herzen der Christen auf. Ich habe mir gedacht, ja, auf der einen Seite absolut richtig, aber gleichzeitig kannst du es dir nicht erarbeiten. Es ist nicht von deiner Mühe abhängig, dass das Reich Gottes da ist. Und die größten Wunder, die also durch mich so passiert sind, wo ich wirklich sagen würde, okay, hier wissenschaftlich, ich hätte so einen persönlichen, innerlichen Beweis, also da kann nichts anderes gewirkt haben als Gott. Aber das waren nicht die Momente, wo ich vollen Glaubens 2 Wochen vorher gebetet habe jeden Tag, sondern das waren einfach Situationen, wo Gott gemeint hat, er tut jetzt was. Und gleichzeitig, wie gesagt, ich glaube daran, ein großer Glaube bringt den Himmel in die Seele. Du kannst schon mehr vom Reich Gottes erleben oder weniger, aber zuallererst mal wäre es wichtig, dass du überhaupt in den Herrschaftsbereich Gottes hineinkommst. Und so ist mein zweiter Gedanke eigentlich ganz logisch, vielleicht ein bisschen zu banal. Gottes Reich ist Gottes Eigentum. Also, ja, ich meine, es ist sein Reich, aber die Gefahr ist trotzdem da, dass man irgendwie anfängt, mit diesem es sich anzueignen. Es wird unser Besitz, aber es bleibt sein Eigentum. Dass wir doch wieder selber die Herrschaft übernehmen. Reich Gottes bedeutet, du nimmst es an im Vertrauen. Jesus sagt an anderer Stelle, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Es muss etwas passieren. Es braucht dieses Wasserereignis. Taufe, das war im Judentum schon erstmal Konversion. Also es braucht die Annahme, es braucht das sich drauf einlassen und ja, ich nehme dieses Reich Gottes an. Und es braucht den Geist, der in dir erweckt wird. Die Bibel sagt, jeder von uns hat einen Geist. Aber dieser Geist ist quasi tot, der ist nicht wirklich lebendig. Wir sind alle mit unserer Seele unterwegs, ja. So, wenn irgendjemand Seelsorge möchte, das Allereinfachste ist, dass man ihm sagt, ich verstehe dich, ich sehe deine Situation, ist alles gut so, wie es ist. Genau, du wirst schon die richtigen Entscheidungen treffen, du machst das alles richtig. Und die Bibel sagt, nein, du machst nicht alles richtig, sondern du brauchst den Geist, weil du wirst nur dann den Willen Gottes umsetzen, wenn sich dein Geist mit dem Geist Gottes verbindet und verbündet. Also brauchst du den Heiligen Geist und dein Geist in dir, das ist sozusagen wie so die Telefonzentrale, die muss mal belebt werden. Und es reicht einfach nur, Gott zu sagen, Gott, ja, beleb du die. Und dann fängt er an, in deine Gedanken hinein zu, ja nicht zu pfuschen, das wäre was anderes, wir pfuschen in seine Gedanken hinein, also in deine Gedanken hinein zu wirken. Und dann gibt's immer wieder Situationen, wo du was ganz anderes machen würdest, wenn du einfach nur als Mensch mit deiner Seele unterwegs wärst. Ein Beispiel, letzte Woche habe ich am Montag ein Gespräch gehabt mit jemand, dem es echt nicht gut geht oder ging. Ich weiß nicht, wie es ihm jetzt gerade geht. Ich hatte keinen Kontakt mehr leider. Und ich habe so zugehört und ich habe so gedacht, ja gut, aus meinem bisschen systemischer Ausbildung weiß ich was, aus meiner Seelsorgeausbildung weiß ich was. Ich kann so ein bisschen was hineinsagen, aber er hat mir so erzählt, wie viel schon Leute ihm gesagt haben und was Therapien alles irgendwie an ihn herangetragen wurden. Aber wie es ihm psychisch einfach immer noch so schlecht geht. Und ich habe es einfach angenommen. Ich habe gedacht, hey, ja, ich höre dir zu. Und am Ende, er war schon fast am Gehen, habe ich gedacht, Gott, soll ich jetzt was sagen noch über dich? Soll ich dich noch irgendwie mit einbeziehen? Weil es kann ja auch nach hinten losgehen. Ich meine, ich erzähle ihm was von dir und am Ende wird er nochmal enttäuscht. Und ich gesagt, Gott, wenn du möchtest, dass ich was sag, ja, dann muss jetzt hier ein rotes Auto vorbeifahren. Ja, also nur dann mache ich meinen Mund auf. Kam erstmal von der anderen Richtung ein silbernes Auto. Ich dachte so, yes. Im nächsten Moment kommt ein rotes Auto. Ich habe gesagt, ich habe nicht von der Seite, ich habe von der Seite gesagt, Gott. Okay, kommt ein rotes Auto vorbei. Also gut. Ich habe zu dem Mann gesagt, ich glaube, dass Jesus dir helfen kann. Und ich will beten, dass es passiert. So, wir haben dann nicht an Ort und Stelle gebetet. Aber ich glaube es wirklich. Und das ist der Unterschied, wenn der Heilige Geist sich mit deinem Geist verbindet und der Heilige Geist in dein Leben kommt. Und das ist das, was Martin vorher in der Moderation gesagt hat. Das Leben mit Gott kann spannend und wieder neu spannend werden, wenn du dich darauf einlässt, dass der Heilige Geist da ist. Gottes Reich bleibt Gottes Eigentum und es heißt, Gott übernimmt die Herrschaft in deinem Leben. Er gibt die Richtung vor und du darfst mit ihm unterwegs sein. Was bedeutet, Gott ganz bewusst über seinen Verstand zu stellen und sagen, Gott, ich verstehe dich nicht immer. Ich find's nicht immer schlau, aber ja, also nicht seinen Verstand ausschalten, aber schon zu sagen, Gott, wenn du irgendwas willst, was mir auch gerade nicht so in den Kram passt, was nicht meine Meinung ist, was ich nicht für klug halte, dann will ich trotzdem ernst nehmen und vielleicht noch ernster nehmen als meine eigene Meinung. Und das Zweite ist, über seine Seele auch den Verstand zu stellen und zu sagen, hey, meine Gedanken, meine Gefühle haben vielleicht nicht immer recht. Hey, das war so wichtig für mein Leben. Ich weiß nicht, ob unsere Ehe noch intakt wäre, wenn ich nicht diesen Schritt irgendwann mal gegangen wäre und gesagt hätte, Gott, du stehst da drüber und meine Gefühle sollen sich dir unterstellen und irgendwann wird es vielleicht so sein, dass sie anders sind und tatsächlich Gott wirkt in mir und an mir. Stell Gott drüber, über deinen Körper, über alles. Ich hatte am Anfang diese Frage, worauf kommt es wirklich an? Und wenn du spontan merkst, dir fällt etwas ein und du denkst, ja, darauf kommt's an, aber Gott sieht es anders, dann korrigiere deine Prioritäten. Es ist so gut, immer wieder Gott an diese erste Stelle zu stellen und es hat mir so viel geholfen in einer Sache. Ich denke mir, ich habe so gelernt, einfach auch mit mir selber entspannter zu werden, auch ein bisschen ein geordneteres Leben zu führen. Irgendwann mal in der Bibelschule hat mal jemand gesagt, es ist wichtig, dass wir lernen, über uns selbst zu lachen. Ich habe gedacht, wo steht das in der Bibel? Das steht nicht in der Bibel. Ja. Bin ich nicht der Typ dazu? Nein, mache ich nicht. Und ich habe irgendwann gemerkt, meine Fehler sind mir zu wichtig. Ich glaube, dass meine Fehler der Punkt sind, der, wie soll ich sagen, der das alles Entscheidende ist. Aber Gottes Gnade ist das alles Entscheidende und ich bin nicht so wichtig. In meinem Guten und in meinem Schlechten bin ich nicht so wichtig. Und irgendwann durfte ich diesen Satz annehmen und aussprechen, ich mache Fehler, aber ich bin kein Fehler. Immer wieder, wenn es irgendwas schief läuft, denke ich mir, ich mache Fehler, aber ich bin kein Fehler. Und heute denke ich mir, ich bin so dankbar, dass ich über manche Fehler lachen kann, dass ich über manches, was ich mache, einfach nur lachen kann und sagen kann, oh, das war der Martin mal wieder völlig versaut und verhunzt, ist okay. Gottes Reich bleibt Gottes Eigentum. Gottes Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus beschreibt das Reich Gottes auch mit den Kindern. In Matthäus wird diese Stelle, die ich gerade gelesen habe, mit den Kindern ein bisschen anders übersetzt oder gedeutet. Vielleicht haben die Jünger es unterschiedlich verstanden. Vielleicht hat Jesus aber auch zweimal was zu dem Thema gesagt. Da sagt er, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, also nicht nur die Annahme, wie es die Kinder machen, sondern auch selber so werden wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Und ich habe überlegt, was machen Kinder so grundsätzlich anders? Und mir ist aufgefallen, Kindern, also so vier Dinge, die ich einfach mal hier sagen will. Kindern ist der soziale Status, also zumindest mal bis zu Grundschulalter, ziemlich egal. Ja. Uns sind manchmal irgendwelche Titel wichtig, ja. Wer wir sind, was wir erreicht haben oder wer da vor uns steht. Oder ob die Person, die vor uns steht, irgendwie sympathisch oder unsympathisch ist. Ja? Und wir machen das fest an irgendwelchen Sachen, welche Kleidung der trägt, welches Auto der fährt oder was auch immer. Und Gott sagt, das spielt einfach alles keine Rolle. Und das ist gut so. Und bei den Kindern spielt es keine Rolle, da können wir es lernen. Kinder sind so oft ehrlicher als wir Erwachsene und damit auch, ja, ich sag mal, wahrhaftiger. Ja, also ein Kind macht selten etwas, weil es zum guten Ton gehört. Ja, also zumindest so, mein Sohn kann jetzt nicht davon reden, dass er irgendwas machen würde, weil es zum guten Ton gehört. Mein Gut, der ist erst 2, aber trotzdem. Was machen wir nicht alles, weil es uns beliebter macht? Kinder machen einfach erstmal das, was sie ehrlich machen. Und wir brauchen diese Ehrlichkeit für unsere Gottesbeziehung und auch für unsere Beziehung im Zwischenmenschlichen ganz oft. Kinder sind viel neugieriger. Ein 4-jähriges Kind stellt im Durchschnitt 437 Fragen am Tag. Und die Frage ist, wenn wir ein Problem haben, warum kommen wir nicht zu Gott und löchern ihn mit Fragen? Warum fragen wir Gott so wenig? Warum sind wir vielleicht so wenig neugierig, wenn wir die Bibel lesen? Ja, irgendwann denkt man, oh gut, ich weiß ja schon genug. Kinder vergeben schneller, versöhnen sich öfter und vergessen dann auch. Und wir Erwachsenen, ich weiß es von mir selber, brauchen manchmal Monate, ja, manchmal reichen Wochen, manchmal braucht man Jahre, um irgendwie wirklich damit klarzukommen. Der hat mich so verletzt. Manche leben unversöhnt bis zum Sterbebett. Und ich will dir heute sagen, vielleicht ist es heute für dich wichtig, jetzt könntest du eine Entscheidung treffen, zu vergeben. Und das wird dein Leben sehr viel einfacher machen. Wir brauchen Gottes Sichtweise immer wieder neu. Ich möchte zu meinem letzten Gedanken kommen. Also der dritte Gedanke ist, Gottes Reich ist nicht von dieser Welt, ja. Der letzte Gedanke hat damit zu tun, wie konsequent wir diesen Glauben leben. Wenn Gott wirklich das Allerwichtigste ist, sind wir dann mit ganzem Herzen dabei oder nur so halb? Als wir am Freitag dieses Kreuz hier aufgehangen haben, waren ein paar Helfer aus der Gemeinde dabei. War sehr, sehr wertvoll, weil ich bin ja so jemand, ich habe keine Ahnung von nichts. Das Gerüst, das wir dazu gebraucht haben, hatten wir aufgebaut. Am Ende wollten wir es wieder zurückstellen. Und einer von der Mannschaft hat gesagt, ja, lass uns dann noch vorher durchsaugen, fegen, durchsaugen. Ich habe gedacht, okay, mache ich, kein Problem. Hab den Sauger geholt und hab dann schon gesehen, okay, da liegen noch so 2, 3 Gerüstteile, die haben wir gar nicht gebraucht, die haben wir nicht genutzt. Ja, da kann man die erstmal raustragen und dann saugen oder man saugt halt drumrum. Ich hab gedacht, wir waren jetzt lang genug da, ich saug drumrum. Irgendwann wird sich das Thema wieder öffnen und den Dreck sieht kein Mensch. Also, hatte alles seine guten Gründe, aber der mir die Arbeit angeschafft hat, hat dann die Arbeit gemacht und hat halt die Sachen rausgetragen, gesagt, guck mal, wenn man schon was macht, dann doch nicht nur die halbe Sache. Und ich habe danach so gedacht, ja, irgendwie stimmt's, gell? Wenn man schon das Zeug rausholt, dann macht man es doch ganz. Und so, ja, also, man kann nicht alles perfekt machen und versteht mich richtig. Darum geht's auch nicht. Im Glauben auch nicht, ja. Wenn du Bibel liest und wie auch immer, dann Gott folgst, da wirst du vielleicht auch das ein oder andere Mal über irgendwas hinwegschauen. Aber fang doch mal an, die Sachen konsequent zu machen. Nicht den Glauben so halb zu leben, sondern konsequent zu leben. Und Paulus stellt einer Gemeinde ein ganz schlechtes Zeugnis aus und das hat mich wirklich bewegt, wieder ganz neu, und ich habe gedacht, ich sag gleich, worum es geht. 1. Korinther 3 schreibt er, zu euch Geschwister, also Vers 1 bis 3, zu euch Geschwister konnte ich bisher nicht so sprechen wie zu geisterfüllten Menschen. Ich musste euch wie Kinder behandeln, die mehr ihren eigenen Wünschen folgen als Christus. Ich musste euch Milch zu trinken geben, also die Botschaft, es war nur Milch, nicht feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen könnt. Leider könnt ihr das jetzt immer noch nicht. Denn ihr seid immer noch von eurem Ich bestimmt, und solange Eifersucht und Streit unter euch herrschen, beweist ihr ja nur, dass ihr eigensinnig seid und euch so benehmt wie alle anderen Menschen auch. Und ich denke mir so, da gibt es dieses gigantische Reich Gottes. Und weil wir Menschen irgendwie so schwach sind oder diese Gemeinde auch so verletzlich und nicht bereit, Herausforderungen anzunehmen und irgendwie sofort wieder in den eigenen Plänen und Zielen und irgendwie miteinander im Clinch und nicht bereit war, was anzunehmen, konnte von all dem Guten so wenig in ihr Leben hineinkommen. Und Paulus sagt, er muss immer gucken, wie kann ich die Botschaft bringen, was kann ich den Leuten sagen, damit ich sie nicht zu sehr irgendwie, damit ich sie irgendwie mitnehme, ja, die müssen ja schon mitkommen. Also Milch, ja, die Zusprüche Gottes, aber die Ansprüche, die nicht zu viel, wohl dosiert. Und ich merke, ja, also nichts gegen Zuspruch, Zuspruch ist gut, wir brauchen alle Zuspruch und Ermutigung. Aber soll es mein Glaube sein, dass ich immer nur die Ermutigung mitnehme und wenn Gott irgendwas von mir möchte, dann sage ich, das ist schon ein bisschen viel. Und ich sehne mich danach selber für mich, dass ich in Glauben lebe, bei dem Gott sein Ding machen kann, bei dem Gott was tun kann und mich wirklich gebrauchen kann. Und so ist mein letzter Gedanke, Gottes Reich ist ein Reich der Liebe. Uneigennütziger Liebe. LGBTQ hat beim Christopher Street Day geworben mit extrem liebevoll. Und wisst ihr, was das bei mir ausgelöst hat? Ich habe mir gedacht, ich fühle mich da herausgefordert. Also wenn Liebe etwas ist, wovon man redet, dann will ich von uneigennütziger Liebe reden. Ich habe mal in der Kleingruppe hatten wir dieses Thema und da ging es darum, Uneigennützigkeit, das gibt's eigentlich gar nicht. Menschen haben immer einen egoistischen Wunsch. Und irgendwann habe ich festgestellt, in der Beziehung mit Gott, doch, Uneigennützigkeit gibt's. Das gibt es. Das ist nicht leicht, macht auch keinen Spaß, ist nicht bequem. Aber das beste Bild dafür ist Jesus am Kreuz. Und Jesus hat nicht gesagt, wow, auf halber Strecke jetzt. Jetzt passt es dann auch. Ja. Also die Menschheit, die ist nicht mehr zu retten. Und seine Jünger, die eigentlich hätten mit dabei sein sollen, die sagen hätten sollen, hey, Jesus, wir gehen mit. Wir halten es mit dir aus. Die haben schon auf den ersten Meter aufgegeben. Einer rennt weg von Jesus und zwar so schnell, dass er das Gewand verliert und nackt wegrennt. Steht in der Bibel. Und da sehe ich mich auch, ja. Also ich will die jetzt nicht verurteilen. Ich glaube, Gott muss wirken. Und ich möchte und ich wünsche mir, dass wir dieses Reich Gottes neu annehmen. Glaub nicht, dass Gott schon fertig ist mit dir. Glaub nicht, dass er schon am Ende ist. Glaub nicht, dass er dir schon alles vom Reich Gottes gezeigt hat. Da gibt es immer noch mehr zu entdecken. Und je offener wir dafür sind, für seinen Willen und für sein Werk, desto mehr kann er uns mit einbeziehen. Und wie cool wäre es, wenn wir für uneigennützige Liebe bekannt sind in dieser Welt. Wenn Menschen sehen, ja, uneigennützige Liebe, doch, das gibt's. Es gibt Menschen, die gucken nicht nach dem Ego. Wir brauchen Gott dafür. Anders geht's nicht. Und ich, ja, habe jetzt für diesen Moment nichts vorbereitet, aber ich will euch einfach aufrufen, mal aufzustehen, wenn du es kannst, wenn du die Kraft hast. Und wenn du merkst, so Reich Gottes, ja, eigentlich, ich find's interessant, aber ich bin nicht wirklich dabei. Es ist in meinem Leben noch nicht so zum Ausdruck gekommen oder da ist noch ganz, ganz viel. Das sehe ich, aber ich merke, ich habe es eigentlich links liegen lassen. Da will ich dich ermutigen, dass du deine Hand hebst, aber dass du, Moment noch nicht, also dass du, wenn du deine Hand hebst, auch sagst, ich werde ins Gespräch gehen mit einem Glaubensbruder, Glaubensschwester. Warum ist das wichtig? Das ist nicht wichtig, dass wir hier in der Gemeinde das irgendwie wissen oder so, oder dass wir da irgendwie unsere Strippen ziehen. Darum geht's nicht, sondern es geht darum, dass alles, was wir offenbaren, eine andere Gewichtigkeit bekommt. Und wenn du sagst, ja, ich will ganz konkret Reich Gottes mehr an mich heranlassen, ich will diese Herausforderung annehmen, im Reich Gottes zu leben. Und du siehst, da ist was, da, das muss ich vielleicht mal mit einem Christen besprechen, dann will ich dich einladen, dass du sagst, und ich werde es tun, ich werde wirklich auf jemanden zugehen, damit wir gemeinsam beten. Und dass du deine Hand hebst jetzt als Entscheidung, ich mache das so. Ist jemand da? Möchtest du etwas im Reich Gottes, mehr vom Reich Gottes in dir einlassen? Dankeschön. Jesus, danke, dass du hier bist. Und es ist so gut, dass du die Nummer eins bist und nicht ich. Und es ist so gut, wenn du die Nummer eins bleibst, Herr. Und es ist mein Gebet, dass du in unserer Gemeinde die Nummer eins bleibst, Herr. Und in jedem, der sich das jetzt gerade wünscht, Herr. Und du siehst die Bereiche, wo wir so schwer es finden und vielleicht auch so ein großer Glaubensschritt ist, da was zu investieren, da was loszulassen. Herr, ich danke dir dafür, dass wir diesen Schritt nicht alleine gehen, Herr. Dass wir bis zum Schluss Seite an Seite mit dir unterwegs sein dürfen. Herr, was für ein Geschenk. Jesus, ich bete, dass dieses Geschenk in uns ja immer mehr Gestalt annimmt, Herr, dass wir es aufblühen sehen, dass wir Reich Gottes als was betrachten, wo wir nicht denken, oh je, nee, Dienst, schwierig, sondern dass wir sagen, Herrlichkeit Gottes in meinem Leben, es gibt nichts Besseres. Jesus, ich bete, dass wir genau das erleben, dass du uns dahin führst, Herr, dass wir unseren Glauben so ernst nehmen, wie er ist, Herr. Amen.